Vor ziemlich genau einem Jahr, da ist mir etwas Peinliches passiert. Selina und ich, wir hatten den letzten Abend unserer Flitterwochen und wir dachten uns, zum Abschluss gönnen wir uns einen schönen Besuch in einem Undersea-Restaurant, in einem Restaurant, das unter Wasser liegt. Dort sind wir runtergegangen, haben die Fische schwimmen sehen, die Haie sind am Fenster vorbeigeschwommen und es war wunderschön dort unten. Nun haben wir da unsere Speisenkarten bekommen und wir haben sie so durchgeschaut und nach was Schönem zum Essen gesucht. Und wer mich und meine Familie ein bisschen kennt, der weiß, dass wir als Südamerikaner ja eine Vorliebe für gutes Fleisch haben. Und so gucke ich diese Speisekarte durch und gucke eigentlich nur so grob rüber und suche ein Stichwort, nämlich das Stichwort Steak. Und ich suche und ich suche und ja, ums Kleingedruckte kümmere ich mich nicht so richtig. Und such und bin enttäuscht, das klingt alles so vegetarisch, was die hier haben. Naja, irgendwann dachte ich, da steht was von Duck, also von einer Ente. Das kommt dem Steak noch am nächsten. Ich bestell mir die Ente. Meine Frau bestellt sich auch irgendwas ganz Komisches, den Namen verstehe ich nicht. Und die Bestellung wird aufgenommen. Kurze Zeit später kommt die Kellnerin und bringt so ein großes, schönes Steakmesser in unsere Richtung. Ich denke mir, wow, cool. Kriegt man wenigstens vernünftiges Werkzeug, mit dem man arbeiten kann. Das ist ja gut. Die kommt zu uns an den Platz. Allerdings wendet sie sich von mir ab zu meiner Frau hin, nimmt ihr Messer weg und legt ihr dieses Steakmesser hin. Ich gucke schon ganz verdutzt und merke langsam, hier stimmt irgendetwas gewaltig nicht. Eine Weile später kommt die Kellnerin wieder. Diesmal hat sie das Essen dabei und serviert meiner Frau ein wunderschönes, großes Steak. Ich sitze da und gucke nicht mehr richtig und bin ganz erschrocken. Meine Frau lacht nur und freut sich über ihr Steak. So wie es mir da in diesem Restaurant ging, geht es uns Christen, glaube ich, ganz häufig, wenn wir über das Evangelium nachdenken. Das Thema heute, was ist das Evangelium? Wir meinen, uns auszukennen, zu wissen, was ist das Evangelium? Ich muss ja eigentlich nicht mehr so richtig hinschauen, ich weiß es ja sowieso. Und am Ende sind wir dann doch vielleicht ganz überrascht, was das Evangelium wirklich ist und was da alles drinsteckt. Deshalb ist es gut, wenn wir immer wieder mal genauer hingucken und schauen, was ist denn dieses Evangelium, damit wir es begreifen und ja, es ganz tief in unser Herz hineinkommt. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, habe ich ein paar Fragen mitgebracht. Und ihr dürft einfach die Hand heben, wenn ihr dieser Frage zustimmt. Und wenn nicht, dann lasst ihr einfach die Hand unten. Also eigentlich ganz einfach. Also, was ist das Evangelium? Die erste Frage lautet, hast du schon mal das Evangelium gehört? Da gehen, ich glaube, nahezu alle Hände hoch, finde ich sehr gut. Das freut mich, dass ihr es alle schon mal gehört habt. Dann die zweite Frage, hast du es denn auch verstanden? Auch da gehen Hände hoch, aber nur zögerlich. Wir kommen zur dritten Frage und da habt ihr jetzt mehrere Antwortmöglichkeiten und ihr macht einfach dort die Hände hoch, wo ihr sagt, ja, das trifft zu. Was ist jetzt das Evangelium? Ist es A, eine Geschichte? Wer sagt, das Evangelium ist eine Geschichte? Vereinzelte Hände gehen hoch. Das Evangelium ist eine Einladung oder ein Angebot. Da gehen deutlich mehr Hände hoch. Sehr schön. Das Evangelium ist eine Energie. Ja, gut, es sind auch ein paar Hände hochgegangen. Das letzte, ist das Evangelium ein Lebensentwurf oder ein Plan? Da gehen vereinzelt Hände hoch. Sehr schön. Ich verrate euch die Antwort nicht. Die dürft ihr dann im Laufe der Predigt für euch selber vielleicht beantworten und gucken, ob ihr richtig lagt. Also es soll heute um das Evangelium gehen und da könnten wir wahrscheinlich unfassbar viele Predigten halten drüber. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, das Evangelium ist so einfach, dass kleine Kinder es verstehen können. Aber es ist auch so tiefgehend, dass die Studien der weisesten Theologen niemals seine Schätze erschöpfen können. Also wir können uns sehr, sehr lang und sehr tief damit beschäftigen und werden nicht an den Grund kommen. So schön ist das Evangelium. Aber wir wollen einen kleinen Versuch wagen, und zwar anhand einer Geschichte aus dem Alten Testament. Da geht es um die Königin Esther. Die Königin Esther, sie wurde an den Königshof gerufen, denn der König von Babylon, der Ahasveros, der hat seine Frau entlassen, sie war ihm ungehorsam geworden, und so sucht er eine neue Frau, die er heiraten kann. Dafür meldet er sich aber nicht auf Parship an, sondern er organisiert so etwas wie eine Castingshow, Babylon's Next Topmodel oder so ähnlich, und alle schönen Frauen, Jungfrauen aus dem ganzen Land werden zusammengerufen, aus denen eine das Glück haben darf, Königin zu werden. Diese Geschichte lesen wir uns mal durch im Esther-Buch, Kapitel 2, die Verse 5 bis 18. Esther, Kapitel 2, die Verse 5 bis 18. Ich lese heute aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Also, falls du dich zurücklehnen willst und einfach nur zuhören möchtest, bist du herzlich eingeladen, einfach mal den Text zu lauschen. Nun lebte im Palastbezirk von Susa ein jüdischer Mann namens Mordechai ben Jair aus dem Stamm Benjamin. Er war ein Nachkomme von Shimi und Kisch. Seine Vorfahren waren unter den Verschleppten gewesen, die vom babylonischen König Nebukadnezar mit König Joachim von Juda in die Verbannung geführt worden waren. Mordechai hatte nun die Tochter seines Onkels nach dem Tod ihrer Eltern als Pflegetochter angenommen. Sie hieß Hadassa, wurde aber auch Esther genannt und war außerordentlich schön. Als der königliche Erlass bekannt gemacht war und viele Mädchen in dem Palastbezirk von Susa gebracht wurden, war auch Esther unter ihnen. Sie wurde in den Königspalast geholt und kam unter die Obhut Hegais, dem Aufseher über den Frauenbereich. Das Mädchen fiel ihm auf und gewann seine Gunst. Er sorgte dafür, dass ihre Schönheitspflege sofort begann und sie die beste Ernährung erhielt. 7 ausgewählte Dienerinnen aus dem königlichen Haushalt stellte er ihr zur Verfügung und ließ sie im schönsten Teil des Frauenpalastes wohnen. Esther verschwieg jedoch ihre jüdische Herkunft, wie Mordechai es ihr eingeschärft hatte. Jeden Tag ging Mordechai vor dem Hof des Frauenpalastes vorbei, um zu erfahren, wie es Esther ging und was mit ihr geschah. Wenn nun eins der Mädchen an die Reihe kam, zum König zu gehen, nachdem es ein Jahr lang darauf vorbereitet worden war, denn so lange dauerte ihre Schönheitspflege, 6 Monate mit Myrrenöl und 6 Monate mit Balsamöl und anderen Pflegemitteln. Wenn es also dann zum König ging, wurde ihm alles, was es verlangte, aus dem Frauenhaus mitgegeben. Am Abend ging es in den Palast des Königs und am Morgen kehrte die junge Frau in den 2. Frauenpalast zurück und kam unter die Aufsicht des königlichen Eunuchen Schaschkas. Keine von ihnen durfte noch einmal zum König kommen, es sei denn, sie hatte dem König besonders gefallen und wurde namentlich gerufen. Als nun die Reihe an Esther kam, verlangte sie nur das, was Hegai, der königliche Eunuch, ihr empfahl. Sie gewann die Zuneigung bei allen, die sie sahen. Esther war übrigens die Tochter von Abijah. Das war der Onkel von Mordechai, der Esther später als Tochter angenommen hatte. Es war im Januar des 7. Regierungsjahres von Xerxes, als Esther zum König gebracht wurde. Und sie erlangte seine Gunst. Der König gewann sie einfach lieb. Seine Zuneigung zu ihr war größer als zu allen anderen jungen Frauen. Deshalb setzte er ihr die Krone auf und machte sie an Vashtis Stelle zur Königin. Dann veranstaltete er zu Ehren von Esther für alle seine Fürsten und Beamten ein großes Festmahl. Den Provinzen gewährte er einen Steuernachlass und teilte mit königlicher Großzügigkeit Geschenke aus. Ein langer und ein alter Text, aber ein Text, der sehr viele Parallelen hat in unser Leben, aber vor allem zu Jesus und eben zum Evangelium. Wir möchten diesen Text untergliedern in drei Punkte. Und der erste Punkt, er lautet: Das Evangelium ruft dich. Wir haben hier von Ahasveros gelesen, ein sehr großer und einflussreicher König, der nur einen Wunsch hat. Er möchte gerne wieder eine Frau haben. Die erste, die hat er entlassen, und jetzt braucht er eine neue Königin. Jetzt dürft ihr es aber euch nicht so vorstellen, dass er sich nach einer romantischen Beziehung sehnt, einfach eine Frau zu haben, um zu lieben und Liebe zu schenken. Nee, darum ging es ihm gar nicht in erster Linie. Er braucht ein Aushängeschild, ein Ausstellungsstück. Nichts anderes war die Königin, die er präsentieren konnte vor seinen Feinden, vor seinen Fürsten, vor denen, die ihn nachfolgen. Wie gesagt, er geht da jetzt nicht selber auf die Suche und sucht sich die schöne Frau, sondern er lässt die Frauen zum Frauenpalast holen und dort vorbereiten auf das erste Date. Weiß nicht, was das für ein Tumult und für ein Chaos gewesen sein musste. Hunderte von Frauen an einem Platz, ich glaube, Zickenkrieg ist da vorprogrammiert. Kurze Frage in die Runde an die Frauen: Wer von euch wäre gerne da dabei gewesen bei diesem Frauencasting für Nebukadnezar? Irgendwie gehen keine Hände hoch. Ahasveros, nicht Nebukadnezar. Viele Frauen sind dort und machen sich fertig. Aber es gibt ein Date, eine Frauensuche, ein Frauencasting, bei dem ich persönlich sehr gerne dabei bin. Und du hoffentlich auch. Denn Jesus sucht sich auch eine Braut, genauso wie dieser Ahasveros. Auch Jesus möchte Hochzeit feiern und sucht eine Braut, die er heiraten kann. Und jetzt nochmal die Frage in die Runde an alle, die hier sind: Wer von euch wäre da gerne dabei bei diesem Frauencasting? Es gehen nahezu alle, und ich glaube, alle Hände hoch. Richtig schön, dass ihr da dabei sein wollt. Und da sind wir schon beim ersten Aspekt, beim ersten Teil des Evangeliums. Gott ruft dich. Gott sucht seine Braut. Um Menschen dafür einzuladen, seine Braut zu werden, hat er nun ganz viele Boten, wie dieser König hier, in das Land hinausgesandt, in die Welt hinausgesandt, die dieses Evangelium verkündigen und Menschen einladen, zu Jesus zu kommen und seine Braut zu werden. In der Gemeinde, da tun wir es auch ganz praktisch, indem wir Evangelisationen veranstalten, indem wir Lego-Tage durchführen, wo wir den Kindern und dann auch den Eltern von Jesus erzählen und viele weitere Angebote schaffen, wo Menschen eben diese Einladung hören. Und nicht zuletzt natürlich, indem wir im Alltag davon unseren Freunden erzählen, unseren Nachbarn, unseren Nächsten und nicht verschweigen, dass Jesus eine Braut sucht. Was genau beinhaltet das Evangelium? Können wir das irgendwie besser runtergreifen? Man kann es gut in vier Punkten zusammenfassen. Die kann man sich recht gut merken und mit diesen Punkten dann auch das Evangelium weitererzählen. Der erste Punkt lautet: Gott liebt dich. Gott hat dich einfach lieb. Und damit meine ich jeden Einzelnen von euch. Er hat dich unfassbar lieb und findet dich eigentlich auch wunderschön. Jedes Detail an dir. Er hat dich erschaffen, und als er es getan hat, da hat er sich etwas dabei gedacht. Es hat seinen Grund. Er hat dich lieb. Aber es gibt ein Problem. Wir Menschen, du und ich, wir sind Sünder. mit unserer Schuld, mit dem, was wir falsch machen, wo wir Gott ungehorsam sind, passen wir eben nicht zu Gott. Gott ist heilig und wir mit unserem Schmutz können nicht einfach so vor ihn treten. Und deshalb habe ich gerade auch gesagt, dass Gott dich eigentlich wunderschön findet. Dieser Fehler, er muss ausgelöscht werden. Und dafür hat Gott seinen einzigen Sohn gesandt. Das ist die wunderbare Nachricht, damit sein Sohn am Kreuz für uns stirbt. Damit er das bezahlt, was wir verbockt haben, was wir kaputt gemacht haben. Und durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, wäscht er uns rein, schenkt uns ein neues Leben, sodass wir jetzt fröhlich vor Gott treten dürfen und seine Braut werden können. Der letzte Punkt ist, nimmst du diese Einladung an? Lässt du dich von Jesus retten? Ist er dein persönlicher Retter? Das ist der Kern des Evangeliums. Gott lädt uns ein, uns zu retten, seine Kinder zu werden, seine Braut zu werden. Aber das Evangelium bleibt hier nicht stehen. Es geht weiter und verändert uns noch immer weiter. Wir kommen schon zum zweiten Punkt. Das Evangelium schmückt dich. Wir kommen zurück zur Geschichte und lernen hier die Esther besser kennen. Sie kommt also an den Königshof und wir haben gelesen, dass sie wunderschön war. Eine Traumfrau. Jüdische Überlieferungen sagen, dass Esther zu den drei schönsten Frauen gehört haben muss, die jemals auf der Erde gelebt haben. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie schön sie war. Aber auch als wunderschöne Frau war sie noch nicht fertig für das Date. Auch sie musste ein Schönheitsprogramm durchlaufen. Sie soll noch schöner werden. Und dafür hat der König extra einen Eunuchen angestellt, der eben dafür verantwortlich war, diese Frauen zu pflegen und wunderschön zu machen. Und dieser Eunuch, der Hegai, der gibt wirklich alles für diese Esther. Er merkt, Esther ist etwas Besonderes. Die ist anders als die Frauen, die sonst noch da am Hof sind. Und so bekommt sie die besten Pflege- und Schönheitsmittel, die schönsten Kleider, das beste Essen, alles vom Feinsten und dazu noch 7 Dienerinnen, die nur einen Job haben, sich alle um Esther zu kümmern. Dann darf sie mit diesen Frauen, mit diesen Dienerinnen auch noch in ein extra Apartment in diesem Frauenpalast ziehen und sich dort ganz auf das Date vorbereiten. Das für ein Jahr lang. Ein Jahr Vorbereitung aufs erste Date. Es ist ja interessant, dass der König so geduldig war. Ein Jahr Vorbereitung. Was hat es mit uns zu tun? Vor allem mit uns Männern, die wir hier sind. Die Behandlung, die Esther hier bekommt, die ähnelt der Behandlung, die auch wir als Kinder Gottes, als Braut Jesu bekommen. Jesus möchte uns nämlich auch vorbereiten auf die Hochzeit und durchläuft täglich mit uns dieses Schönheitsprogramm. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, vielleicht bist du schon einige Zeit mit Jesus unterwegs und du kennst ihn schon recht gut, da stellen wir doch irgendwann fest, dass wir, so wie wir sind, Schwierigkeiten damit zu haben, so zu leben, wie es sich als Braut Jesu gehört. Wir merken, wir fallen doch immer wieder hin und sind nicht so, wie wir eigentlich sein sollten. Immer wieder lügen wir. Wir werden wütend, zornig. Manchmal sind wir auch stolz. Manchmal machen wir uns übertrieben viele Sorgen. Manchmal sind wir untreu. Und wir merken, Jesus, er ist so anders als wir. Und das macht uns fertig. Ich hoffe, dass es dich fertig macht. Wir wollen doch gehorsam sein. Wir wollen doch so leben, dass es Jesus gefällt und diese Schuld loswerden und ja anders sein. Und da haben wir zwei Möglichkeiten, wie wir damit umgehen. Zwei Behandlungsstrategien, die wir meistens probieren. Die eine Strategie ist, dass wir versuchen zu kämpfen. Wir schauen auf uns selber und sagen uns, ja, das nächste Mal, wenn die Situation wiederkommt, dann bin ich halt nicht wütend. Dann rege ich mich nicht so auf. Ja, nächstes Mal bin ich halt nicht stolz. Und wir versuchen zu kämpfen. Das nächste Mal eine schöne Frau über die Straße läuft, dann gucke ich halt weg. Doch wir merken recht schnell, das funktioniert irgendwie nicht so. Und es ist frustrierend. Wir versuchen zu kämpfen, aber die Kraft ist nicht da. Ein anderer Versuch, den wir auch manchmal machen, ist, dass wir versuchen, uns abzulenken. Wir schauen wieder auf uns und sagen uns, wow, ja, so schlecht bin ich ja nicht. Ich bin ja ganz gut auf der Arbeit, bin da vorbildlich unterwegs, auch in der Schule. Ich hab's echt drauf. Es gibt viele gute Dinge, die ich tue. Ich bin auch immer freundlich, immer gut zu meinen Nächsten. Ich lese auch mindestens zweimal in der Woche in der Bibel und pflege die Beziehung zu Jesus. So schlecht kann ich nicht sein. Ich glaube, ihr merkt, dass beide Strategien zum Scheitern verurteilt sind. Sie funktionieren nicht. Aber es gibt noch einen dritten Weg und den bietet uns Jesus an. Es ist die Jesusbehandlung. Und diesen Weg erklärt uns der Apostel Paulus im Neuen Testament. Der Paulus, er war ein ganz ähnlicher Typ, wie wir es heute sind. Auch er hat lange gekämpft, hat alles probiert, gut zu sein. Und manchmal hat er sich auch was drauf eingebildet, dass er eigentlich recht gut ist. Er hat eine tolle Bildung gehabt, war ein schlauer Mann, hat viel für Gott getan, hat sich für die Gemeinde Jesu eingesetzt. Er hat bei den besten Gelehrten studiert und ja auch eine tolle Familie gehabt. Er war erfolgreich. Jetzt hört mal, was er schreibt im Philipper Kapitel 3, die Verse 7 bis 8. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Paulus, er geht hier einen ganz anderen Weg. Er lädt uns ein, alles, was wir mitschleppen, den Erfolg, die Niederlage, die Sünde, den Segen, alles bei Gott erstmal abzulegen und von ihm neu zu empfangen. Nicht auf sich selber zu gucken und zu sagen, wie toll ich bin, sondern Jesus machen zu lassen und einfach erstmal auf Jesus zu schauen. Von ihm bekommen wir alles, was wir brauchen, um gut zu sein, um gerecht zu sein. Und diese Schönheit bekommen wir nur bei Jesus. Und Paulus, er schreibt weiter, er hört hier nicht auf. Er schreibt weiter und erklärt uns, was jetzt diese Schönheit mit ihm macht, wenn er bei Gott alles ablegt und neu empfängt. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Das ist die Schönheit, die vor Gott gilt. Die Schönheit, die uns verändert. Diese Schönheit, die hat den Paulus magisch angezogen. Er hat gesagt, ich brauche nur diese Schönheit von Jesus. Denn in dieser Schönheit liegt die Kraft, gesegnet unterwegs zu sein. So zu leben, wie es Gott gefällt. Aus mir selbst heraus werde ich es nie und nimmer schaffen. Aber wie kommen wir jetzt auch konkret dazu? Wie verändert diese Erkenntnis unseren Alltag? Wie bekommen wir Zugang zu dieser Schönheit? Paulus hat es hier in diesem Abschnitt schon kurz anklingen lassen, aber schreibt es auch nochmal konkreter im Römerbrief, wie wir Zugang dazu bekommen. Römer Kapitel 1, Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird offenbart aus Glauben zu Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Unser Alltag wird verändert, unsere Sünde wird besiegt, allein durch Glauben. Glauben heißt eigentlich nichts anderes wie Vertrauen. Ich vertraue diesem König Jesus mein Leben an, jedes Detail in meinem Leben und folge ihm nach. Jeden Tag neu. Das heißt nicht, dass man sich jeden Tag neu bekehren muss, sondern jeden Tag neu sagt, Jesus, dir folge ich nach. Ich vertraue dir, egal was kommt. Ich glaube daran, dass du dahinter steckst. Wir betonen recht schnell, dass wir aus Glauben gerettet werden. Und das ist ja richtig, stimmt. Kann man 100% unterstreichen. Wir werden allein aus Glauben gerettet. Aber was Paulus hier betont, das war für mich nochmal so ein Augenöffner in Römer 1, Vers 17. Denn er schreibt hier etwas ganz Interessantes, was im Deutschen gar nicht so durchkommt, was wir im Deutschen gar nicht erkennen können eigentlich. Denn er erklärt uns hier, wie werden wir gerecht? Wie werden wir gerecht? Allein aus Glauben. Aber er beantwortet uns auch die Frage, wie leben wir gerecht? Allein aus Glauben. Hier im Griechischen, da wird nicht so richtig erklärt, auf was sich das der Glaube bezieht. Aufs Gerechtwerden oder aufs Leben. Es bezieht sich irgendwie auf beides. Wir beginnen mit Jesus und ich will sagen, wir enden auch mit Jesus. Wir leben allein aus Glauben. Ich will es dir mal so erklären. Meistens, ja, oder was heißt meistens, wenn wir uns bekehren, wenn wir Jesus als unseren Herrn und Heiland annehmen, dann ist das so, wie wenn wir von Gott einen nagelneuen Sportwagen geschenkt bekommen. Ein tolles Auto mit viel PS unter der Haube haben wir bekommen und wir fahren jetzt damit los Richtung Autobahn. Dann fahren wir auf die Autobahn, fahren auf die Spur rauf. Doch dann machen wir Christen meistens einen entscheidenden und komischen Fehler. Wir hören auf zu fahren, steigen aus und fangen an, dieses Auto zu schieben. Aber so funktioniert das Leben nicht. Dafür ist das Auto nicht gemacht. Das Auto ist dafür gemacht, dass man sich reinsetzt und Gas gibt. Genauso auch das Leben mit Jesus. Es kann nur funktionieren, wenn ich jeden Tag neu mein Vertrauen auf Jesus setze und ihm nachfolge. Er ist der Motor. Setz dich ins Auto und gib Gas. Vertraue dich jeden Tag neu diesem Jesus an. Egal, was auf dich zukommt. Die Herausforderungen, die schönen Momente, Prüfungssituationen. Vertraue diesem Jesus, dass er es richten wird. Ich habe einmal eine ziemlich eindrückliche Lektion erhalten. Als ich noch in der Bibelschule war, bin ich meistens mit einem Studienfreund zusammen mit dem Zug zur Bibelschule gefahren und auch nach Hause. Und da haben wir uns recht gut kennengelernt in diesen Zugfahrten. Und eines Tages, oder es war nicht nur einmal der Fall, dass wir dann in Stuttgart umsteigen mussten, von der U-Bahn hochlaufen mussten zur Regionalbahn und dann schnell noch den Zug erreichen wollten. Wir hatten nur immer sehr begrenzt Zeit und so sind wir regelmäßig durch den Hauptbahnhof gesprintet. Und eines Tages lagen wir eigentlich recht gut an der Zeit. Wir sind wieder gesprintet und gerannt, aber als wir oben angekommen sind, ist vor unserer Nase die Türe zugegangen und der Zug ist losgefahren. Das war richtig ärgerlich. Jetzt müssen wir wieder eine halbe Stunde warten, bis der nächste Zug fährt. Und ich habe meinem Ärger Ausdruck verliehen. Ich habe mich aufgeregt und dachte mir so, das kann doch jetzt nicht sein, hätte der Zug doch einfach einen Moment später sein können und dann wären wir noch reingekommen. Mein Studienfreund steht mit einer Seelenruhe daneben und sagt, Heiko, wir vertrauen auf den souveränen Gott. Und dann war ich ruhig. So, oh, ja, stimmt. Das Erschreckende war, er hatte an dem Abend noch einen Termin, eine Bibelstunde zu halten. Ich nicht. Er steht daneben und sagt, wir vertrauen auf den souveränen Gott. Seitdem ist ein bisschen besser geworden mit dem Aufregen, aber auch noch nicht ganz abgelegt. Aber es war für mich so eine Stütze. Wir vertrauen auf den souveränen Gott. Er führt. Ja, um diesem souveränen Gott vertrauen zu können, brauchen wir eben jeden Tag neu dieses Evangelium, wo wir erkennen, der Gott ist es, der es richtet, nicht wir selber. Er verändert uns in Siegen und in Niederlagen. Da hilft natürlich ein morgendlicher Blick in die Bibel, wo wir diesen Jesus kennenlernen dürfen und entdecken, wie er ist und was er tut. Und das jeden Tag neu. Wir brauchen das Evangelium jeden Tag. Und dann werden wir verändert. Nicht nur, wenn wir Züge verpassen, sondern auch in tiefen Krisen. Wenn wir vielleicht mit unserer Identität, mit unserer Leistung unzufrieden sind, wenn wir zweifeln. Manchmal geht es mir so, dass ich wie so eine Art Gewitter im Kopf habe, wo Zweifel auf mich einprasseln und viele Fragen da sind und ich mir viele Gedanken mache. Ist es so richtig, was du tust? Macht es Sinn, zu predigen? Macht es Sinn, in der Gemeinde zu dienen? Macht es Sinn, dort und dorthin zu gehen? Macht dein Leben einen Sinn? Und dann sind da Zweifel da. Und oft fühle ich mich dann auch nicht richtig am Platz. Und es gab durchaus schon die Momente, wo ich am liebsten alles hingeschmissen hätte. Und wenn gesagt hätte, ja komm, normaler Job ist doch viel einfacher. Eines Tages hatte ich wieder dieses Gewitter, sag ich mal. Die Zweifel waren da, das ist nicht so lange her. Und wir hatten einen Männerabend in Vaihingen. Ich sollte dorthin. Und als Pastor, da musst du ja anständig sein und musst du immer gut drauf sein und immer zufrieden und immer glücklich. Und ich war es aber nicht. Ich war alleine im Auto unterwegs und ich merke, mein Kopf wird nicht ruhig. Und ich komme in Vaihingen an und der Kopf ist immer noch nicht ruhig. Mir geht's nicht gut und soll da jetzt beim Männerabend den Männern was erzählen. An diesem Abend haben wir neben Raclette natürlich auch eine gute Bibelarbeit gemacht und uns eben mit diesem Thema beschäftigt, das Evangelium und wie wir diesen Lauf mit Jesus gut vollenden können. Und da ist etwas Interessantes passiert, weil wir uns mit dem Evangelium beschäftigt haben, ist mein Kopf ruhig geworden. Und ich habe diesen Jesus immer mehr erkennen dürfen, wie er ist und was er tut und wer er für mich ist. Und ich bin an diesem Abend nach Hause gefahren mit mit einem riesen Motivationsschub weiterzumachen, nicht aufzuhören, sondern weiterzugehen, auch wenn es schwer ist, auch wenn man manchmal kämpfen muss, weil Jesus es wert ist. Das macht das Evangelium. Wir kommen schon zum letzten Punkt. Das Evangelium krönt dich. Wie ging es jetzt hier mit dieser Esther weiter? Sie war also ein Jahr in diesem Frauenhaus, wird dort gepflegt und gestriegelt und wunderschön gemacht. Und irgendwann geht es los. Eine Frau nach der anderen darf zum König gehen und das erste Date mit ihr haben. Die Frisuren, sie werden geflochten, die Schminke wird aufgetragen, Parfüm versprüht. Zum Schluss darf natürlich das schöne Kleid nicht fehlen und diese Frauen gehen zum König, eine nach dem anderen. Abends geht es los, am Morgen kehrt sie zurück und dann entscheidet der König. Wird sie namentlich erwähnt, darf sie nochmal kommen. Die Spannung ist da, wer wird genommen? Nimmt er die eine oder doch die andere? Und andauernd kommen Frauen zurück und keine darf nochmal zum König gehen. Alle werden enttäuscht. Ein Jahr Vorbereitungszeit, ganz umsonst. Und dann kommt Esther an der Reihe. Wir lesen noch mal den Text in Esther 2, Abvers 15. Als nun die Reihe an Esther kam, verlangte sie nur das, was Hegai, der königliche Eunuch, ihr empfahl. Sie gewann die Zuneigung bei allen, die sie sahen. Es war im Januar des 7. Regierungsjahres von Xerxes, als Esther zum König gebracht wurde. Und sie erlangte seine Gunst. Der König gewann sie einfach lieb. Seine Zuneigung zu ihr war größer als zu allen anderen jungen Frauen. Deshalb setzte er ihr die Krone auf und machte sie an Vashtis Stelle zur Königin. Esther wurde tatsächlich ausgewählt. Sie wurde Königin. Ja, natürlich war sie wunderschön, da gab es wahrscheinlich keinen Zweifel, aber die anderen Frauen waren sicherlich auch wunderschön. Warum gerade Esther? Warum sie? Es gab einen kleinen, aber doch sehr feinen Unterschied zwischen ihr und den anderen Frauen. Als die Frauen sich fertig gemacht haben für dieses Date, da lesen wir, durften sie sich alles aussuchen, was sie wollten. Und wurden mit allem geschmückt, was sie wollten. Sie durften sich wirklich alles aussuchen. Wenn sie diamantenbesetzende Ohrringe haben wollten, dann haben sie die bekommen. Wenn sie ein lila blassblaues Kleid tragen wollten, dann haben sie es bekommen. Wenn sie meinten, ein Mickey-Maus-Kostüm ist das Richtige, dann hätten sie auch das bekommen. Die hätten wirklich alles bekommen, was sie wollten, was das Herz begehrt. Aber Esther war anders. Sie geht anders vor. Sie sagt sich, diesen Frauenpalast gibt es nur einen, der den König wirklich kennt. Der weiß, welchen Geschmack der König hat. Und deshalb nehme ich nur das, was er mir gibt. Nichts anderes. Ist doch super schlau, oder? Genau das hat funktioniert. Tatsächlich entspricht diese Esther jetzt voll und ganz dem Geschmack von dem König. Und er wählt sie aus und macht sie zur Königin. Genau das Gleiche macht das Evangelium mit uns, macht Jesus mit uns. Er macht dich wunderschön, so dass es Gott gefällt. Und er dich eines Tages annehmen wird, wenn du vor ihm stehst. Und genau das genügt. Wir selber können und sollen und müssen nichts dazu tun. Das, was Jesus getan hat, das reicht aus. Seine Schönheit, seine Gerechtigkeit genügt vollkommen aus. Kommen wir zur Eingangsfrage zurück. Was ist jetzt das Evangelium? Ist es eine Einladung? Ist es ein Angebot, ein Lebensentwurf, eine Energie? Ich glaube, irgendwie ist es doch alles, oder? Das Evangelium ist eine Kraft. Es ist eine Schönheit, die dich einlädt, die dich schmückt und die dich krönt. Im Licht des Evangeliums bleibt nichts mehr so, wie es ist. Glaubst du das? Lasst uns zum Abschluss gemeinsam beten. Ja, danke, großer Gott, dass du uns ein wunderbares Wort gegeben hast. Und dass wir darin entdecken dürfen, was du für uns tust. Ich danke dir, dass du uns dein Evangelium gegeben hast, das Kraft hat, das uns verändert. Ja, das unser Leben auf den Kopf stellt. Herr, und großer Gott, ich möchte dich bitten, dass wir da immer tiefer hineinsteigen dürfen und entdecken dürfen, was du mit uns vorhast, was du für uns getan hast und was wir durch dich alles bekommen. Ja, du siehst, wie wir doch mit dem Auge immer wieder ja, auf Dinge schielen und versuchen, unser Leben selber schön zu machen. Herr, aber du alleine genügst. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst zu lernen, was das bedeutet. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns auch zu Boten machst, die dieses Evangelium hinaustragen, in die weite Welt hinaus. Du siehst die vielen Menschen, die dich noch ganz dringend brauchen. Gebrauche du uns dazu. Schenk uns die richtigen Worte, schenk uns Weisheit, das Evangelium weiterzugeben. Jetzt gerade auch in der nächsten Woche. Herr, du weißt, was auf uns zukommt, was auf uns wartet. Danke, dass du dabei bist und dass wir dir vertrauen dürfen, dass du uns gut bis ans Ende führen wirst. Amen.